Mein Name ist Daniel Jahre, ich begrüße Sie ganz herzlich zu meinem Vortrag. Ich selber bin ehemaliger Student hier an der TU gewesen und arbeite momentan in Wien als Softwareentwickler und bin halt über auch andere Projekte, wie eben auch der Christoph, letzten Sommer zu OLPC Austria gekommen. Ich möchte erstmal kurz darauf eingehen, was ist an einer Activity besonders, was unterscheidet sie von anderen Applikationen? Dann möchte ich kurz darauf eingehen, wie diese XO-Paketstruktur aussieht. Also es gibt ein unabhängiges Paketformat für den XO, was auch unabhängig von dem verwendeten Linux-System ist. Und dann möchte ich generell noch einen Überblick darüber geben, was für Softwarepakete für die Entwicklung überhaupt da sind. Es gibt nämlich verschiedene Möglichkeiten. Und vor allen Dingen nochmal einen Schwerpunkt drauf legen, welche Alternativen habe ich auch zu Python, weil es ist einfach nicht jedermanns Sache. Außerdem gibt es viele Software, die überhaupt nicht in Python verfügbar ist und die kann man aber möglicherweise trotzdem auch auf dem Laptop betreiben. Kann man? Okay, also das Bild haben wir im vorigen Vortrag schon mal gesehen, das ist die sogenannte Homeview. Warum ich sie nochmal gezeigt habe, ist, eine Activity läuft immer im Vollbild. Ich kann jetzt nicht mit verschiedenen Fenstern hin und her schalten, sondern ich kann nur immer eine auf einmal betreiben. Und deswegen habe ich den Homeview, um zwischen den Activities umschalten zu können. Kannst du nochmal weiter? Okay. Hier habe ich als Beispiel einen Screenshot von der Write Activity gemacht. Die Write Activity ist basiert auf libabword und ist bearbeitet worden von einem der abword-Entwickler im Rahmen eines Google Summer of Code. Und er hat halt das Collaboration-Feature eingebaut in die libabword. Und wir haben es auch ausprobiert gestern und heute, dass man wirklich gleichzeitig an einem Text schreiben kann. Eben, also wir sollten es vielleicht nachher noch einmal demonstrieren, wenn das interessant ist. Schreiben. Genau. Genau. Die Displaygröße hat eine Auflösung von 1200x900. Das ist ein bisschen ungewöhnlich. Vor allen Dingen, was momentan ein bisschen das Problem ist, wenn man eben Live-CDs macht für andere Rechner, dass die Auflösung der Activities ist zum Teil fest vorgegeben und das sieht natürlich dann auf normalen Laptops dann nicht so schön aus. Ja, ich habe schon angesprochen, es gibt keine Unterfenster, das heißt, ich kann jetzt nicht sagen, ich poppe jetzt einen Dialog auf und diese üblichen Dinge, die funktionieren so nicht. Also ich muss dann immer das Vollbild umschalten. Und ich speichere normalerweise auch nicht ins Dateisystem hinein, sondern in das Journal. Und idealerweise kann meine Activity auch geteilt werden. Das ist eigentlich auch so ein Entwicklungsziel. Das kann natürlich nicht jede Applikation, die momentan auf dem XO läuft, aber wenn es möglich ist, wäre es natürlich schön, das Collaboration-Feature zu unterstützen. Ja, genau. Das ist ein Screenshot von dem Journal. Und was man hier sehen kann, ist, er listet also auf, welche Aktivität habe ich vor welcher Zeit gemacht. Es soll jetzt auch noch schönere Ansichten geben, hat mir der Christoph gestern erzählt, dass man dann halt schauen kann, was habe ich in Mathe gemacht und was habe ich in Geografie gemacht und solche Dinge. Weshalb ich den Screenshot jetzt reingenommen habe, ich klicke dann auf dieses Icon da an der linken, auf irgendeine Aktivität, die ich jetzt fortsetzen möchte, und dann macht dann an der Stelle weiter, wo ich aufgehört habe. Und das muss natürlich die Activity auch unterstützen können, weil sonst funktioniert das so nicht. Genau. Obwohl auf dem Laptop selber ein Fedora Linux draufläuft, standardmäßig, und ich auch APM-Pakete nachinstallieren kann, auch ganz normal über das YAML-Werkzeug, gibt es extra XO-Pakete. Und zwar ist die Idee, dass wenn ich Activities sharen möchte, zum Beispiel habe ich jetzt irgendwoher eine neue Activity bekommen und möchte jetzt in Collaboration-Modus gehen mit dem Laptop von einem Freund und er hat die aber nicht. Dann kann ich sagen, ich möchte die mit ihm teilen. Er klickt sich rein und sie wird übertragen auf den anderen Laptop und damit gleich installiert. Und das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass ich gleich noch eine Distributionsmethode habe für die Activities, die unabhängig von Servern funktioniert. Also wenn ein Laptop sie hat, kann ich sie theoretisch auch auf einem anderen installieren, indem ich sie einfach freigebe. Und damit das Ganze transparent funktionieren kann, gibt es also unabhängig jetzt von APM oder was auch immer man üblicherweise kennt, dieses XO-Paket, was im Grunde genommen auch nur ein gezipptes File ist mit einer ganz bestimmten Struktur. Und, jetzt schauen, ob ich noch was vergessen habe. Na, ach ja, genau. Ein ganz wichtiger Punkt für diese Pakete ist, sie sollten self-contained sein. Damit ist gemeint, sie sollten keine externen Abhängigkeiten haben, weil ich nicht davon ausgehen kann, dass diese externen Abhängigkeiten auf jedem Laptop sind. Oder ich weiß genau, dass sie sowieso in der Standarddistribution enthalten sind, dann geht das natürlich schon. Ja, ansonsten muss ich diese Sachen halt in dieses XO-Paket mit hineinpacken. Ja, genau. Ich habe jetzt als Beispiel eine Struktur genommen von dem XO-Ball, was der Christoph schon angesprochen hat. Und was wir hier sehen können, ist, es gibt einmal diese Startdatei. Also das ist jetzt davon, das ist jetzt dieser Standardfall, dass das Ganze in Python geschrieben ist, wie es auch empfohlen ist. Also vielleicht ganz kurz nochmal dazu, warum hat man Python gewählt? Warum sagt man, bitte schreibt eure Software da in Python? Also die Idee ist halt, dass man sagt, naja, wir sind ein Bildungsprojekt, wir möchten diese Laptops weitergeben an die Kinder und Python ist eine sehr leicht zu erlernende Programmiersprache. Das heißt, die Idee ist halt, dass wenn die Kinder selber auch, wenn sie dann älter werden, selber anfangen zu programmieren, dass sie auch an diesen Applikationen diese weiterentwickeln können. Und den Source Code auch sehen können, ja, genau. Genau. Was wir noch sehen, ist eine kleine Setup-Datei, die aber im Moment eigentlich nicht viel tut, zumindest bei den meisten Activities. Und das Manifest-File ist dafür vorgesehen, das ist wie eine Art Index über das gesamte Directory. Was sie genau damit tun, wissen wir momentan selber nicht genau, weil viele Aktivitäten lassen das File noch weg. Ich nehme aber an, dass es gedacht ist, damit man die Pakete auch signieren kann. Und in diesem Activity Subdirectory ist einmal das Icon zu finden, mit dem das dann unten in der Toolbar dargestellt wird. Das ist ein SVG-File. Und es gibt das Activity.info-File, wo wir jetzt erfahren haben, dass es noch mehr Funktionalität hat, als wir jetzt hier darstellen. Aber dazu sage ich gleich was. Und war zum einen, kann man dort festlegen, welche die Startklasse ist vom Paket, damit es automatisch gestartet werden kann. Ich kann eine Versionsnummer definieren für meine Activity. Und was eigentlich noch interessant ist, was jetzt hier aber momentan noch nicht passiert, das haben wir jetzt erfahren, weil das ein Teil der Spec ist, der es nicht in das Wiki geschafft hat. Ich kann dort angeben, mit welchen Tags diese Activity funktioniert. Also ich kann zum Beispiel sagen, es ist eine Activity, die für den Mathematikunterricht gedacht ist. Und dann kann ich über das Journal, wenn ich nach Mathematik suche, diese Activity finden. Ja. Genau. Es gibt momentan mehrere Möglichkeiten, wie man auch diese Activities in Python schreiben kann. Was sehr gern genutzt wird, ist Pygame, weil es einfach eine bekannte Möglichkeit ist, Spiele zu schreiben, weil es schon Spiele gibt darin. Es gibt eigene Libraries, die Wrapper sind, um C-Libraries, die die Collaboration und das Journal machen. Also es gibt für diese Sachen auch immer Python-APIs, das ist wichtig. Und es gibt noch mit OLPC Games ein extra Paket, was für Spieleentwicklung gedacht ist. Wie gesagt, momentan passieren trotzdem noch viele Dinge auch über Pygames. Was man bei der Entwicklung beachten sollte, es gibt keine hardwaremäßige OpenGL-Beschleunigung im Laptop, weil das wäre dann wieder ein Fall, wo man einen Lüfter braucht. Aber es gibt, soweit ich weiß, ist Mesa vorinstalliert. Also man kann prinzipiell eine OpenGL-API benutzen, sollte dann nur nicht erwarten, dass es wahnsinnig schnell ist. Okay, genau. Diese Features sind auf das Debus-Protokoll abgebildet, auf diesen Bus, der auch von Linux-Systemen ohnehin verwendet wird, um solche Sachen zu machen, wie ich stecke einen USB-Stick rein und er informiert den Desktop, dass da jetzt was passiert ist. Wird zum Beispiel im Journal verwendet, weil auf USB-Sticks kann ich auch mit das Journal zugreifen. Ich sehe dann, das ist vielleicht auch eine interessante Sache, ich stecke den USB-Stick ein. Da kann ich jetzt zum Beispiel XO-Pakete drauf haben oder Bilder oder Videos oder was auch immer, dann sehe ich die ganz normal als wie auch vorhin in diesem Journal dargestellt und dann klicke ich einfach drauf und sage, ich möchte diese Aktivität fortsetzen, wo ich sie im Grunde genommen nie angefangen habe auf dem Laptop und dann wird das entsprechende Programm gestartet, mit der dann damit umgehen kann. Also das ist einfach ein anderes Handling, wie ich sonst normalerweise mit einem USB-Stick umgehe. Und was natürlich noch darüber gemacht wurde, ist dieser Presence Service. Also der, also checkt, ist ein anderer Laptop da, sind meine Freunde gerade online, gehen sie vielleicht gerade offline, weil der Akku aus ist oder was auch immer. Man muss ja mit solchen Dingen auch rechnen, wenn man jetzt im Collaboration Modus arbeitet, dass so eine Netzwerkverbindung auch einfach mal verloren gehen kann. Und die werden halt dann auch darüber abgebildet. Ja, genau. Eine der vorinstallierten Activities nennt sich Pippi. Das ist eine Python-Programmierumgebung, die halt auch darauf für gedacht ist, dass also für Einsteiger gemacht ist. In dem Screenshot kann sie nur relativ einfache Beispiele. Mittlerweile haben wir herausgefunden, dass man mittlerweile sogar XO-Pakete darüber erzeugen kann. Ich habe es allerdings ehrlich gesagt selber noch nicht großartig verwendet. Genau. Ganz wichtiger Punkt. Ja, also, ja, genau, die Killer-Applikation schlechthin, eToys für den XO. Es ist eine Squeak-basierte Umgebung für grafisches Programmieren. Das ist eine sehr bekannte Demo-Applikation dafür. Da zeichnet man mit der Maus dieses Auto da, indem man einen roten Klecks setzt und die schwarzen Kleckse und die Reifen und so weiter. Und dann definiert man, indem man mit der Maus halt diese Kurve da zeichnet, und dann kann man dem Auto, weil es ein Objekt ist und was aus Objekten besteht und keine und nicht nur einfach Pixel sind, kann ich dann diesem Auto sagen, dass es diesen Kurs entlang fahren kann. Was man auch mit eToys machen kann, man kann dort direkt Videos einbinden. Es gibt ein sehr schönes Video, das kann man sich, glaube ich, auf YouTube anschauen, wo sie mit eToys so Versuche machen für die Gravitationsbestimmung. Also sie haben eine Hauswand und filmen dann, wie sie von oben vom Dach etwas runterfallen lassen, die verschiedenen Objekte, binden dann diese Videos in eToys ein und vergleichen das und bestimmen dann, leiten dann diese Formel für die Gravitation her. Also es ist ein sehr mächtiges Werkzeug und im Nepal haben sie sehr viele Activities auf eToys-Basis entwickelt.
Ganz viele Activities in Spanien, ja? Von der Extremadura, von GNU Linux, haben ganz viel mit Squeak entwickelt.
Ja.
Also da fehlt nur die Übersetzung. Das Übersetzungsproblem ist groß. Das ist ein riesen Projekt und das ist vielleicht Unterrichtsanwendung.
Ja, genau.
In allen Fächern, wo man unterrichtet.
Genau. Ja. Genau, damit bin ich im Prinzip mit der Übersicht am Ende. Ich wollte nochmal darauf hinweisen, Informationen zu Sugar findet man unter diesem Wiki-Eintrag da, der auf Sugar verweist. Ich muss ehrlich gestehen, es ist etwas mühsam, sich die ganzen Informationen zusammenzusuchen. Aufgrund von dieser Überlegung sind wir auch dazu übergegangen, dieses Activity-Handbook zu schreiben, um einfach mal von Schritt für Schritt diesen ganzen Prozess zu beschreiben und halt eine Informationsquelle zu haben und nicht Wiki-Pages, die sich zum Teil gegenseitig widersprechen oder veraltet sind. Und ebenso habe ich nochmal den Link für eToys angegeben. Wobei jetzt den wir allerdings jetzt nicht in dem Handbuch mit abdecken. Aber da gibt es, glaube ich, ganz gute Dokumentation.
Ja, ist auch komplett ins Deutsche übersetzt.
Ah, okay. Ja, dann würde ich vorschlagen, dass...
Also in Fragen.
Ja.
Ja. Wir haben richtig schön viel Zeit für Fragen. Die sind dran. Wer keine Fragen stellt, darf nicht zu Mittag essen. Wollen Sie zu Mittag essen? Was nehmen Sie mit aus dem Vortrag? Meine Stimme ist langsam wieder da. Ich werde wieder
sprechen. Ja. Was man hat, wäre, wenn man das in den VM-Welten emuliert, das Sugar, ist dann eine Möglichkeit, auch die XO-Laptops quasi in das WLAN reinzugehen?
Ja, nimm die Live-CD, steckst sie ans Netzwerk und du bist im Netz drin. Kannst du in Nigeria oder wem auch immer gleich chatten oder Texte schreiben oder nicht?
Ja,
ja. Was kann ich halt auf dem normalen Computer verwenden oder PC verwenden, um das im XO zu entwickeln?
Ja, genau. Es gibt, das habe ich vergessen zu erwähnen, es gibt mit Sugar GH Build ein Build-Skript, um sich Sugar auf den eigenen Laptop zu bauen. Das geht momentan nur vom Soft, das funktioniert unter Linux. Und dann hat man eine Entwicklungsumgebung für Sugar, die man recht geschickt steuern kann. Also es ist zum Entwickeln habe ich es als sehr praktisch empfunden, weil man dann halt nicht sich mit diesen nicht im Live-CD-Kontext bewegen muss, sondern direkt im eigenen System auch Dinge nachladen kann und einfach ein bisschen rumprobieren kann, wie die Strukturen ausschauen. Leider, wobei ich ehrlich gesagt noch nicht so richtig verstanden habe, warum gibt es das nicht als vorkompilierte Pakete, aber...
Also ich habe vorher nicht gesagt, die Live-CD lässt sich jetzt die Version integriert kriegen, da ist keine offizielle Version, sondern die lässt sich auch installieren inzwischen. Und dann habe ich sozusagen in der Entwicklungsumgebung gleich dabei. Für diejenigen, die ein bisschen Kenntnis haben, dass eine Beschreibung sind, wenn man sich genau daran hält, sollte der eigene Rechner hinterher noch funktionieren.
Das ist gut.
Also no risk natürlich und no risk, no fun oder sowas. Also weiter, die nächsten Fragen. Bitte schön.
Ja, was wir dann auf dem Abi hören. Also eigentlich C-Applikation, oder?
Es basiert auf Abi Word, die Textverarbeitung.
Ja, 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 genau.
Ja, also kann man da auch C programmieren und diese Teile über Python ansprechen.
So, ich habe es nicht ganz verstanden.
Wo man in C programmieren kann und die dann in Python ansprechen kann.
Ja, also man kann theoretisch Activities auch in C und C++ schreiben. Gibt es auch eine API dafür, die ist auch dokumentiert. Es eben unter anderem deswegen, weil die Write Activity ist zum großen Teil C++ Code. Und natürlich, man kann ja generell für C Code Python Wrapper schreiben. Also das ist ja kein Problem.
Christoph, du bist ja auch noch da. Ich denke, zu deinem Vortrag gibt es noch 1000 Fragen. Das ist eine ganz unfaire Überleitung, aber ich würde sagen, wir sollten es einfach zulassen. Wenn wir jetzt Fragen zum Projekt überhaupt haben,
ja, genau.
Dann sollten wir das einfach nutzen, weil der Kern der Erzählung ist, damit zu vorne die Fragen zu stellen. Aber es wird alles aufgezeichnet.
Ja, also einfach auf dev.laptop.org/git und da ist sozusagen wirklich alles drinnen. Ah, natürlich Projekte, die vor 8 Monaten irgendwann mal gestorben sind, ganz ehrlich gesagt, aber der Code ist alles ganz interessant und dort hat man den gesamten Code drinnen, wo man sich alles anschauen kann. Also wirklich, wie gesagt, zum Beispiel so Sachen wie Write oder sowas, kann man sich dort genau anschauen, wie die Wrapper dann drüber liegen und wie das funktioniert alles. Ja, wir. Ja.
Also, eine Idee zum Beispiel, die habt ihr noch nicht. Es gibt ja dieses schöne Teil, welches Text in Sprache umwandelt. Wie heißt aber eSpeak?
Ja,
Speak. Und die Idee von uns war, man baue dahinter Eliza. Und zwar die neue Version, die bei Wikipedia anfragt, wenn man eine Sachfrage stellt. Alles klar? Also ich schreibe da rein und bekomme dann die Antwort vorgelesen.
Das ist wohl gut, aber das ist eine Menge Arbeit.
Ihr könnt jetzt nicht mehr sagen, ihr habt es nicht gehört. Ja, sonst erzählt von den Ideen, es ist ja schließlich auch...
Nein, das ist in der Folge. Ich
habe nicht ganz verstanden, diese Terminologie mit den Activities statt irgendwie zu sagen Programme.
Das Beste ist sozusagen, es gibt auf der Wiki, unter wikilaptop.org gibt es einen Eintrag des OLPC Human Interface Guidelines, wo das wirklich Schritt für Schritt aufgelistet ist. Also sozusagen die Idee ist, einerseits Aktivität ist was ich teilen kann. Wie der Daniel schon erwähnt hat, es gibt natürlich manche Sachen, wo es nicht unbedingt für Sinn macht irgendwie. Ja, gerade wenn ich jetzt irgendeine Service-Aktivität schreibe, einfach nur damit ich irgendeine Konfiguration ändere oder sowas. Aber prinzipiell ist die Idee, dass man wirklich einfach Aktivität ist was ich intuitiv an jetzt schreibe oder zeichne, im richtigen Leben, analog, ja, dann kann ich das einem Kollegen geben und wir können gemeinsam schreiben einfach. Ja, und ich kann das zur Seite legen und irgendwann wieder nehmen und irgendwann wieder mal fortsetzen einfach. Ja. Also einfach in dem Kontext macht es einfach einen Unterschied. Natürlich ist es Software und ist ein Programm, das dahinter läuft. Ja. Aber sozusagen der Kontext im Sinne des User Interfaces, ja, ist wirklich einfach leicht und intuitiv und Aktivität einfach zu sein, sozusagen, damit man wirklich reinspringen kann sozusagen. Ohne dass ich da jetzt irgendwie großartige Hilfe-Files brauche oder da ein F1 drücken muss oder sowas in die Richtung.
Ja, und vielleicht in dem Zusammenhang spielt eben auch noch rein, dass man eben nicht auf Dateiebene arbeitet, sondern wirklich eben sagt, okay, ich arbeite jetzt an Text, dann lege ich es zurück und ich mache mir über diese Sachen einfach keine Gedanken mehr. Deswegen hat man es halt umbenannt, das, um eben nicht diesen normalen Programmkontext, wo ich mich drum kümmere, wo speichere ich es hin, wie nenne ich es und so weiter.
Ja, natürlich. Es ist ja, wie gesagt, auf Fedora 7, aber es ist schon, also die Idee langfristig, was den Softwareprozess sozusagen von der Entwicklungsseite betrifft, ist wirklich, man hat jetzt momentan einfach mal eine Lösung genommen, Linux, die man umbiegen kann, in dem Fall Fedora 7, und man schaut, dass man auf dem so viel aufsetzt wie möglich irgendwie. Aber mittelfristig wäre die Idee, dass man das schon einfach ändert. Natürlich habe ich hinten eine ganz normale Konsole, ein normales Filesystem. Momentan sozusagen, zum Beispiel was sozusagen im Journal drinnen steht, sozusagen das Journal ist eigentlich nur eine Ansicht auf den Data Store. Data Store ist das Ding, was dahinter steckt. Ja? Und ein Data Store Objekt ist jetzt sozusagen der normale File, den ich jetzt sozusagen haben würde, wenn ich jetzt mit Files arbeiten würde, erweitert um zusätzliche Metainformationen, wie zum Beispiel eben die Tags, wie eben eine Beschreibung, wie eben den Kollaborationskontext, mit wem ich zusammengearbeitet habe und so weiter. Und natürlich sind es hinten nur Files, aber es gibt schon ein paar Ideen drüben, wie man das natürlich nicht ganz kurzfristig, aber mittel- oder langfristig dann wirklich umbauen kann, damit man dann wirklich hinten zum Beispiel, keine Ahnung, eine vernünftige Datenbank hat oder sowas, mit der man das dann viel besser machen kann als momentan irgendwie. Es ist jetzt momentan in gewissen Bereichen einfach Notlösung, damit man sozusagen das Frontend macht und man wieder Schritt nach Schritt sozusagen nach hinten gehen. Also das haben wir eh schon im vorigen Vortrag, die Frage ist natürlich auch gekommen, weil sie sehr oft immer kommt. Also es ist momentan nicht wirklich angedacht. Es ist eine Möglichkeit, aber es ist garantiert nichts fix sozusagen. Es kann morgen kommen möglicherweise und vielleicht nie oder vielleicht bei uns zu Weihnachten oder sowas, dann kann man wirklich nicht sagen einfach. Wie gesagt, was ganz wichtig ist, es ist einfach ein Bildungsprojekt und es ist eine Non-Profit-Organisation. Ja. Und es ist einfach ganz was anderes von der öffentlichen Wahrnehmung, wenn ich sage, ich bin ein Bildungsprojekt, oder ich bin ein Billig-Laptop-Projekt einfach. Das sind einfach ganz andere Welten. Ich muss Support anbieten, Garantie, ich brauche eine andere Logistik. Es ist viel leichter, 10.000 Geräte an einem Ort in die Mongolei zu schippern, als 10.000 einzelne Orte in Amerika zu verteilen. Dann hat wer die Kreditkartennummer vergessen, die falsche Adresse eingeben und so weiter. Das ist gerade organisatorisch und vom Projektmanagement, das ist ein ganz anderes Biest sozusagen irgendwie. Ja. Und also das ist wirklich ein sehr schmaler Grad, auf dem man sich da irgendwie bewegt.
Ja, überhaupt nicht. Wie findet man
Nein, so ist es nicht. Es gibt zum Beispiel mehrere Filtermöglichkeiten, sozusagen das, was der Daniel angesprochen hat, wo man die verschiedenen Fächer drin hat, das man nicht implementiert, aber was ich jetzt machen kann zum Beispiel, wir können uns das dann nachher eh anschauen. Also was ich zum Beispiel machen kann, ist, dass ich ich suche natürlich entweder nach dem Tag oder nach der Datei oder nach der Beschreibung oder sowas, ja. Oder ich filtere das je nach Aktivität, also zum Beispiel die Schreibaktivität, eine Taschenrechneraktivität, oder auch sozusagen noch mit was für Formaten ich mich beschäftigen würde, also beschäftige ich mich jetzt mit Bilder oder mit Audio oder mit Video und dann zusätzlich auch kann ich es nur zeitlich eingrenzen. Das heißt jetzt, was habe ich seit gestern gemacht, seit letzten Monat, seit letzter Woche einfach. Das ist momentan die Granularität, die vorhanden ist, aber es wird eben sehr, sehr stark, gerade jetzt im ganz aktuell, wie der Daniel berichtet hat, die letzten 3-4 Tage wird da sehr intensiv darüber diskutiert, weil eben zum Beispiel im Journal-Bereich die nächsten 3-6 Monate eine neue Version rauskommen will, die wieder andere Features hat, wo dann zum Beispiel potenziell Versionsmanagement drauf ist, oder? Es ist eben alles nicht so trivial, wenn man 1 GB Speicher hat, sozusagen, ist halt überlegen, sozusagen, kann ich irgendwann meine Daten wegschmeißen oder nicht, mache das implizit, mache das explizit, habe ich ein Backup, wähle ich das explizit oder implizit aus, wie läuft das einfach, ja? Das ist relativ komplex eigentlich, damit man das einmal leicht zugänglich macht von der Oberfläche her.
Bezüglich ja den Kommentar zum Schluss, Komplexität und leichter Zugang, wenn man da jetzt kollaboratives Textverarbeitung anbietet. Und wie funktioniert das dann, wenn ich zum Beispiel das Ding laufen lege und ich mache dort einen Text und mein Kollege löscht gerade ein paar Wörter, die ich dann weiterschreiben will und so weiter. Wie werden sich Konflikte auflösen, wenn es, wie ich jetzt auch nicht einmal Aufpop-Fenster gibt oder so?
Also ganz ehrlich gesagt, wie es jetzt läuft, wenn es in den Standby geht, müsste man ganz ehrlich gesagt einfach mal ausprobieren. Ja? Weiß ich jetzt momentan nicht. Aber es ist prinzipiell so, dass sozusagen, wenn man zu zweit schreibt, das hat jeder immer die ganze Instanz davon sozusagen. Das ist eigentlich auch ganz interessant, ist sozusagen, dass jedes Objekt, das im Data Store ist, ja, ist einfach eine Instanz der Software in diesem Zustand sozusagen. Ja. Das heißt, damit ich sozusagen wirklich auch das separat sozusagen auch wieder teilen könnte. Ja. Und es ist jetzt so, zum Beispiel, wann, eben wie der Daniel gesagt hat, wann wir jetzt arbeiten und auf einmal wird der Akku ausgehen und eine Netzwerkverbindung bricht ein oder sowas, ja, dann haben wir beide momentan diese letzte Instanz. Und dann wäre es jetzt so, dass, wenn er sie wieder eingeklinkt hat, wieder neu gestartet hat, dann im schlimmsten Fall müsste sozusagen jetzt wieder zu mir connecten einfach, ja, und hat dann die aktuelle Instanz. Wie das eben in so Grenzsituationen betrifft, wie wenn einer gerade ins Suspend geht oder sowas, ganz ehrlich gesagt, müssten wir einfach testen.
Ja, das bin ich auch noch interessiert. Also die Hardware ist ja relativ robust, ist die Software. Also kann ich die Software in den Wald setzen und das Schiff umbaubar
machen? Ja, das ist die Frage. Also momentan, ganz ehrlich gesagt, das ist einfach nur ein Prozess. Das heißt, es gibt viele Sachen, die einfach, muss man sagen, nicht ganz optimal laufen. Also ich habe zum Beispiel jetzt die letzten 5-6 Tage habe ich jetzt ein unstable Build oben gehabt und wir haben es beschlossen, jetzt gerade für die Linux-Tage jetzt einfach gestern, jetzt setzen wir wieder ein stable Build einfach auf, weil manche Sachen noch nicht so gut funktionieren. Ja. Aber es ist einfach, wie soll man sagen, allgemein ist es ein sehr, sehr agiler Softwareprozess, der dahinter steckt irgendwie. Ja. Das heißt, man hat sehr viele Sachen, die sehr gut funktionieren und dann hast du da mal Pech und es rutscht ein blöder Bild rein und es geht irgendeine Aktivität auf einmal nicht mehr so gut einfach. Ja. Aber es ist prinzipiell ja zum Beispiel so gedacht, wenn man jetzt zum Beispiel eine neue Aktivität startet, dann meine ich, lade mal eine runter oder sowas und die funktioniert einfach nicht gut. Du hast einfach einen Timer und dann, ich glaube, nach 30 Sekunden sagt er einfach aus. Okay, wenn das Ding einfach hängt, dann ist es einfach aus sozusagen. Ja. Aber wir haben es auch bei Präsentationen immer wieder geschafft, dass sie das Ding aufhängt oder halb aufhängt oder zumindest die Oberfläche nicht ganz optimal ist. Ja. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Prozess. Und jetzt, wenn man jetzt nicht irgendwie eine Org, sagen wir mal, kreativ irgendwie damit herumspült oder mit Kindern oder sowas, dann läuft es eigentlich sehr gut. Also Wunsch ist meistens bis jetzt in den Händen von Informatikern irgendwo mal, dass es sich schneller mal aufgehängt hat, als wenn man es jetzt wirklich, wenn man Kinder damit arbeiten lässt. Na, ist sozusagen allgemein, also sowohl Hardware wie Software, also das Design davon stammt komplett sozusagen von der OLPC Stiftung, ja, das ist eine amerikanische Stiftung, ja. Und die Kerngruppe an Entwicklern, die sowohl Hardware wie Software und so weiter machen, sind ca. 35, 40 Leute, ja, die natürlich mit der Unterstützung von verschiedenen Organisationen oder Unternehmen und so weiter auch zusammenarbeiten. Ja. Das heißt zum Beispiel, einiges der Sachen, die im Collaboration-Kontext gemacht werden, werden von einer englischen Firma namens Collabora oder irgend sowas heißen die in dem Bereich. Ja. Oder zum Beispiel das User Interface, gibt es auch einen Hauptentwickler bei OLPC, der arbeitet aber zum Beispiel wieder mit verschiedenen Agenturen, die das wirklich dann zum Beispiel schön herrichten irgendwie. Oder in Südafrika gibt es zum Beispiel Organisationen, die im Bereich Networking und Collaboration einige Sachen machen. Es ist wirklich eine Kooperation, aber was eben ganz wichtig ist, alles, was daraus entsteht, ist wieder mal im Open Source und kann jeder wieder umbiegen. Also ich glaube, da muss man in dem Kontext muss man einfach, glaube ich, zwischen zwei Sachen innerhalb von dem Projekt trennen. Das eine ist mal, wie angesprochen, ist sozusagen die Hardware-Seite, ist das Hardware-Geschäft. Einfach im Hardware-Bereich was herzustellen, was zu produzieren, ist einfach, das ist ein komplett anderer Markt und ein ganz anderes Geschäft sozusagen als jetzt im Software-Bereich einfach. Im Software-Bereich bin ich der Meinung, dass einfach, weil eben alles öffentlich zugänglich ist, ist man dadurch sehr gut abgesichert. Ja. Also ich sage jetzt zum Beispiel immer sozusagen, also apokalyptisch gesehen sozusagen, wenn das ganze Projekt aufgrund, was er immer für ein Fall irgendwie wäre, explodierende Batterien drinnen wären oder sowas, Gott behüte, ja. Aber wenn sozusagen das Hardware-Geschäft davon sozusagen eingehen würde, ja, dann kann man immer nur die Software nehmen und zum Beispiel auf einen, weil da hinten zuerst mal wer gesessen ist, auf einen EPC porten meinetwegen, ja. Also ich glaube, da muss man einfach trennen sozusagen. Also auf der Software-Seite sehe ich es ziemlich abgesichert, weil eben es kann jeder damit was machen und wenn es da nicht gefällt oder wenn die Leute in Nepal beschließen, wir zerstreiten uns jetzt mit den Jungs am MIT, dann machen sie einen Fork und ziehen ihr eigenes Ding durch sozusagen. Das Hardware-Geschäft ist wieder andere Seite. Es stimmt, wie gesagt, eben, dass da im logistischen Bereich manche Sachen einfach nicht so gut gelaufen sind. Aber das ist vor allem deshalb nicht so gut gelaufen, weil der Bereich, der sozusagen in der Medienwahrnehmung sozusagen sehr stark präsent ist, eben diese Give One Get One Aktion jetzt in Nordamerika, ja. Da ist es natürlich so, da können einmal ein paar Leute oder ein paar Journalisten, die Pech gehabt haben, das Gerät zu spät bekommen haben, einfach die machen einen riesen Radar, ja. Alles ganz Wichtige ist einfach, die Priorität ist immer nur einfach auf Länder wie Peru und Uruguay, ja. Und wenn jetzt in Uruguay auf einmal 10.000 Stück mehr oder weniger ankommen, wird bei uns in den Medien keiner was nehmen, ja. Lesen davon. Das steht auf CNN oder New York Times oder sowas nicht, ja. Das heißt, muss man von der Wahrnehmung sehen, wo da der Unterschied liegt. Und ich glaube einfach wirklich, die Priorität ist momentan einfach wirklich in diesen Ländern, die jetzt im Laptops gekauft haben, einfach mal das dorthin zu bringen. Und den Rest sozusagen mal ein bisschen außen vor lassen, was in meinen Augen von der Prioritätsbetrachtungsweise eigentlich schon Sinn macht irgendwie. Ja. Aber ich glaube sozusagen nicht, dass das Bildungsprojekt, sondern die Software, die da oder die Oberfläche, die da entwickelt wird, dass die einfach schnell verschwinden kann oder wird oder sowas. Ja. Aber der vielleicht. Also es gibt zum Beispiel wirklich einen, der Softwareentwickler ist zum Beispiel schon seit einem halben Jahr dran. Ich meine, momentan leider ein Zeitmangel ist das zum Beispiel wirklich auf den EPC zu porten einfach. Ja. Oder mit der Live-CD kann man es auf jedem sozusagen ausprobieren. Also es ist, natürlich macht dann so Nettigkeiten wie eben den coolen Display und den Sensoreingang beim Mikrofon zum Beispiel, den es drinnen gibt, einfach, wo ich alle möglichen Sensoren drin hängen, habe ich dann nicht in der anderen Hardware. Also die Software kann ich portieren. Weil es war zum Beispiel eine Überlegung, einerseits, weil es eben diese Live-CDs gibt, Und es sehr viele Anfragen gibt eben von Schulen, von Kindergärten. Wir hätten das gerne, wir kommen jetzt in einen Laptops oder wir wollen ja gar nicht die Laptops dafür anschaffen. Ja. In einem Computerlab dann einfach oder in einem Internetcafé, das in Bangladesch oder Südafrika stehen kann, die Sachen reinzuschmeißen und dort zu verwenden einfach. Oder auf Thin-Client-Basis. Oder ich habe jetzt letztens mal mit einem Bekannten darüber gesprochen, es wäre zum Beispiel interessant, natürlich nicht jetzt die Oberfläche, aber sehr viele Konzepte der Oberfläche einfach auf andere mobile Geräte umzulegen sozusagen. Weil zum Beispiel, wenn man sich gerade den asiatischen Markt anschaut, Indonesien zum Beispiel, riesiges Land, 240 Millionen Einwohner, ja, sind zum Beispiel Computer nicht übermäßig weit verbreitet, aber zum Beispiel Handys sehr stark verbreitet. Ja. Das heißt, man könnte potenziell ja zum Beispiel manche dieser Konzepte, also leicht zugängliche Oberfläche auf einem mobilen Endgerät, ob das dann ein Laptop ist, aber ein Thin Client oder Handy ist mir eigentlich egal dann, umzulegen, um das sozusagen, diese Metapher und Konzepte da rauszukriegen sozusagen und weiter anzuwenden. Also das habe ich vorher schon im Vortrag erwähnt sozusagen, abgesehen von der Firmware am Netzwerkchipsatz ist alles Open Source und auch die Hardware sozusagen verfügbar. Also der Hauptgrund, wieso das momentan sozusagen noch nicht jedes Land kriegen kann, ist, weil es einfach weltweit in keinem Land für Open Hardware wirklich vernünftige Lizenzen gibt. Ja. Also zum Beispiel die MIT-Leute arbeiten jetzt momentan enger zum Beispiel mit der Mary Lou Jepsen, eben der CTO, die unter anderem den Bildschirm designt haben, und dann mit Richard Stallman zusammen, um vernünftige Lizenzen auch für den Hardware-Bereich zu bekommen. Also zum Beispiel so, dass das Bildschirmdesign, das da drinnen steckt, einfach ist zum Beispiel patentiert worden, ja. Und die Mary Lou Jepsen, die das jetzt, also die ist mittlerweile nicht mehr bei OLPC, die hat jetzt eigene Firma gegründet, so hat jetzt dann Lizenzen sozusagen für ihre eigene Technologie, die sie im Alleingang erfunden hat, ja. Weil momentan gibt es einfach noch keinen besseren Schutz, um eben jetzt zu verhindern, dass jetzt eine andere Firma, keine Ahnung, Samsung daherkommt und das einsetzt, ohne dass jetzt sozusagen OLPC bzw. die Kinder im Endeffekt irgendwas davon haben irgendwie. Aber mittelfristig ist auf jeden Fall die Idee, weil vor allem gerade von Brasilien der Request gekommen ist, dass sozusagen wirklich jedes Land das nachbauen kann. Da ist ganz ehrlich gesagt die pragmatische Frage, wie viele Länder diese Fertigungskapazitäten haben, weil das sind eh sehr, sehr wenige, die wirklich einen Laptop von vorn bis hinten bauen können. Aber eben zum Beispiel Brasilien hat angefragt, weil sie mal einen Schulserver dazu geben soll, sie würden gern zumindest das Assembling der Schulserver im eigenen Land machen, weil dafür ist brasilianische Industrie bekannt, dass sie im Assembling-Bereich gerade dank der Autoindustrie sehr viele Sachen machen können. Also ich hoffe, das beantwortet die Frage so halbwegs.
Gut, Okay. Ich meine, das war am besten, das, was ich daran als Bambo gesehen habe, dass es dann doch wieder eine zentrale Stelle gibt, das wohl und wehe von den beiden.
Klar, momentan, ganz ehrlich gesagt, muss man es einfach über die Kosten machen. Einfach. Wenn sozusagen jetzt als hergestellt wird das Ding von Quanta Computers, das ist eine taiwanesische Firma, die stellen 30-35% aller Laptops weltweit her, ja, und produzieren in China. Wenn man jetzt denen sozusagen, und das einfach aus rein wirtschaftlicher Sicht, ist es einfach so, wenn man denen jetzt sozusagen die Exklusivrechte für den Moment gegeben hätte, ja, dann wären die mit den Kosten und mit der eigenen Marge nie so runtergefahren. Aber es ist auf jeden Fall sowohl im Mittel- als auch relativ kurzfristig genau die Idee, dass jeder das dann einfach produzieren kann, wenn er selber die Fähigkeiten und Fertigkeiten dazu hat, damit man sie nicht zu abhängig davon macht einfach.
Okay, noch Fragen? Dann würde ich sagen, wir haben das Vorrecht, durch die Fragen höher zu Mittagessen als die anderen zu kommen. Ich sehe dann einen oder anderen Vortrag noch. Es gibt noch einen ganz spannenden Vortrag heute in der Frage um 17 Uhr, das ist dann von mir selber. Es geht um die Frage, wie viel Energie verbraucht man im Computer und hat das Ganze mit dem Klima zu tun. Das wird ein sehr politischer Vortrag, also wenn Sie Angst vor Politik haben, bleiben Sie weg. Wenn es interessiert, wie Sie demnächst zu Hause mit den Wohnungen aufräumen, wenn die ganze Klimafrage, dann kommt ihr im Film vorbei, die dann im Sex auf jeden Fall fühlen, wenn es rausgeht. Dankeschön. Ja, danke.